Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Die Mutter mit weitem, dunklem Umhang kauert barfuß am Boden, hält ihr Kind schützend in den Armen unter ihrem Mantel, ganz dicht bei sich. Die hellen, ruhigen Gesichter von Mutter und Kind einander zugewandt, Stirn an Stirn, in ihrer eigenen kleinen erleuchteten Schutzhülle, umgeben von Finsternis. Ein Bild der Hoffnung, gerahmt von den Worten Licht, Leben, Liebe.
Gerhard Christoph sitzt auf seiner Terrasse in einem kleinen Ort nahe Rothenburg ob der Tauber. Vor ihm auf dem Tisch eine Kohlezeichnung, zumindest eine Kopie davon. Angefertigt 1942 im Kessel von Stalingrad. Eine Madonna mit Kind, bekannt in vielen europäischen Ländern als Stalingrad-Madonna. Gezeichnet hat sie der Militärarzt, evangelische Pfarrer und Künstler Kurt Räuber. Immer wieder malte er auch Menschen, denen er im Krieg begegnete. Gerhard Christoph besitzt einige der Bilder.
Seit Jahrzehnten besitze ich die Kohlezeichnung und habe immer mal wieder geguckt, wo ist beschrieben, welches Bild unter welchen Umständen. Wenn ich also Malinowka nehme, schwerer Artillerieschuss der russischen Streitkräfte, und während er das Bild malt, stürzt er sich auf das Kind, damit es geschützt ist, und riskiert sein Leben, um dieses junge Leben zu retten.
Und dann gibt es da diese Verbindung in die Gegenwart zwischen dem Militärarzt Kurt Räuber mitten im Zweiten Weltkrieg und Gerhard Christoph auf seiner Terrasse bei Rothenburg 2024. Wenn der 80-Jährige darüber spricht, treten Tränen in seine Augen. Ohne Kurt Räuber gäbe es ihn gar nicht.
Es gab ja viele deutsche Militärärzte, und der Kurt Räuber, der hat einfach hier die Aufgabe gehabt, nicht einfach, der heutige Begriff Triage, die Ärzte hatten die Aufgabe, nicht ihre Zeit zu verschwenden bei Menschen, die sowieso zu Tode kommen, die sterben durch ihre schweren Verletzungen. Und mein Vater hat er schicksalhaft für würdig befunden, hat ihn ärztlich versorgt, dass er weiter transportiert wird, und zwar in das heutige Lief. Das ist früher Lemberg gewesen, einer der größten Militärkrankenhäuser des deutschen Militärs.
Welch schauerliche Operationen an Erfrorenen etc. musste man in Elendsbaracken ausführen. Und dann tritt die Frage der Euthanasie an mich heran. Man wird oft stumm vor lauter Leid des anderen.
80 Jahre ist es her, dass Kurt Räuber in sowjetischer Kriegsgefangenschaft in einem Lager in Jelabuga in Tatarstan starb. 80 Jahre ist es her, dass Gerhard Christoph auf die Welt kam. Nachdem dank Kurt Räuber sein Vater heimgeschickt worden war.
Mein Vater wurde dann weitertransportiert nach Metz mit der Rheinland-Pfälzer. Und da ist er auf meine Mutter getroffen, die war Krankenschwester, Kriegskrankenschwester im Metz. Und dass er später auch gestorben ist, ja, aber mich gibt es.
Gerhard Christophs Vater entging der Hölle von Stalingrad, die unter Russen und Deutschen hunderttausende Menschenleben forderte, und gründete eine Familie. Kein Wunder, dass sein Sohn eine besondere Verbundenheit spürt zu Kurt Räuber. Und auch zu dessen Stalingrad-Madonna.
Ob man jetzt katholisch ist oder evangelisch, das ist sinnbildhaft für das Leben, bewahren, Schutz, Madonna.
Die Mutter mit weitem, dunklem Umhang hält ihr Kind schützend in den Armen unter ihrem Mantel, ganz dicht bei sich die Gesichter von Mutter und Kind einander zugewandt, Stirn an Stirn, gerahmt von den Worten Licht, Leben, Liebe.
Nicht nur Gerhard Christophs Vater, auch Kurt Räubers Madonna konnte den Kessel von Stalingrad verlassen. Mit einem der letzten Versorgungsflüge im Januar 1943. Das Bild wurde später nach dem Krieg zu einem Symbol für Versöhnung. Eine Mahnung aus der Vergangenheit für eine Zukunft in Frieden. Das Original hängt seit 1983 in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin. Kopien zum Beispiel im englischen Coventry, das durch deutsche Bomben zerstört wurde, und in Wolgograd, dem ehemaligen Stalingrad. Und auch in Moskau soll eine Stalingrad-Madonna daran erinnern, wie es mit der Menschlichkeit enden kann, wenn Krieg herrscht. Kurt Räuber hat es in Briefen beschrieben.
Allmählich erschöpfen sich die Kräfte von Leib, Seele und Geist. Es sind ja nicht in erster Linie die äußeren Leiden, sondern vielmehr das tägliche Erleben tiefster Erniedrigung alles Menschlichen.
Kurt Räubers Bild, die Stalingrad-Madonna, entstand in den Tagen vor Weihnachten 1942 tatsächlich unter trostlosen Bedingungen, wie der Kirchenhistoriker Christopher Speer von der Ludwig-Maximilians-Universität München beschreibt.
Er schildert das selber auch, dass er bei dem Malen der Madonna, die ja dann auf eine russische Landkarte auf der Rückseite gemalt wurde, sich sehr viel Gedanken gemacht hat, auch sehr mühselig dieses Bild gemalt hat in einem Unterstand und dann am Heiligabend in einem kleinen Raum eben diese Madonna dann präsentiert und es zu einer kleinen Weihnachtsfeier kommt, die mitten in diesem Kampfgetöse passiert. Und er schreibt, dass dann kurz nach der Feier eben der Kampf weiterging. Und auch einzelne Personen gestorben sind, die noch bei der Weihnachtsfeier dabei waren.
Räuber überraschte die Kameraden mit der Madonna. In einem Brief aus der Kriegsgefangenschaft im Jahr danach schreibt er über Heiligabend 1942:
Wenn dich mein vorjähriger Weihnachtsbrief aus dem Kessel erreicht hat, fandest du dabei eine Zeichnung für unseren Gefechtsstand, in dem wir die ergreifendste Weihnachtsfeier angesichts des Todes durchlebten. Jene Mutter, die im dunklen Trauerkleid ihr lichtvolles Kind birgt. Um den Rand schrieb ich die Symbolworte alter Mystik. Licht, Liebe, Leben.
Und an seine Frau schreibt Räuber:
Als sich nach altem Brauch die Weihnachtstür, die Lattentür unseres Bunkers, öffnete und die Kameraden eintraten, standen sie wie gebannt, andächtig und ergriffen, schweigend vor dem Bild an der Lehmwand. Unter dem auf einem in die Lehmwand eingerammten Holzscheit ein Licht brannte. Wenn man unsere Lage bedenkt, in der Dunkelheit Tod und Hass umgehen und unsere Sehnsucht nach Licht, Leben, Liebe, die so unendlich groß ist. Die Worte werden zum Symbol einer Sehnsucht nach allem, was äußerlich so wenig da ist und was am Ende nur in unserem Innersten geboren werden kann.
Wir haben da ja überall auch kleine Hinweisschilder zur Weiß-Blaue, zur Kapelle angebracht.
Wir, das ist die Soldaten- und Reservistenkameradschaft Schwabhausen und ihr Vorsitzender Albert Winkler. Sein Großvater war im Ersten Weltkrieg, sein Vater im Zweiten. 12 Jahre lang war Albert Winkler selbst bei der Luftwaffe. Mindestens einmal pro Woche fährt er den matschigen Weg durch den Wald bei Schwabhausen im oberbayerischen Landkreis Dachau. Denn er hat eine Aufgabe.
Wir haben da ein Projekt, wir haben uns da für eine Sache angenommen, seit jetzt 23 Jahren genau. Und das hat auch unserem Verein so viel gegeben, so viel Inhalt und auch irgendwie Anerkennung auch in der Bevölkerung.
Seit 2001 hält die Reservistenkameradschaft die sogenannte Stalingrad-Kapelle instand. Gepflegt steht sie da, klein, weiß, mit rotem Ziegeldach, die Buntglasfenster geputzt, Blumenschmuck ziert eine Nische mit Fatima-Madonna. Ein friedlicher Ort, bis auf den Namen, Stalingrad-Kapelle. Winkler ärgert das. Viele verstünden es falsch, auch worum es den Reservisten geht.
Dass wir irgendwas verherrlichen wollen und ganz genau das Gegenteil davon. Wir kämpfen für den Erhalt der Demokratie. Wir rufen auf zur Wachsamkeit. Zum Mahnen, zum Frieden. Ich bin derjenige, der seit 10 Jahren wortwörtlich die AfD am Kriegerdenkmal am Volkstrauertag angreift und dass ich die Leute aufrüttle, dass sie ja nicht solchen Extremisten nachlaufen und die als Protestwähler da irgendwie dann halt wählen oder irgendwo, was die alles wollen. Wenn die das verwirklichen, die führen uns also in den totalen Abgrund.
Albert Winkler muss erst mal durchschnaufen. Dann erzählt er, worum es ihm eigentlich geht. Der Soldat Sepp Haas, frommer Sohn eines Bauern aus der Gegend, baute die Kapelle 1949 eigenhändig aus Trümmern des zerbombten München, unter dem Eindruck dessen, was er als Soldat in Stalingrad erlebt hatte. Darum Stalingrad-Kapelle.
Er wollte eine Gedenkstätte zur Erinnerung an den wahnsinnigen Krieg schaffen. Also wir haben jetzt nur noch wenige Schritte, dann sind wir in der Kapelle. Die Kapelle hat ein Maß von 3 Meter Länge, 2 Meter Breite und 4,50 Meter mit dem Turm hoch. Mehr ist es nicht. Jetzt gehen wir mal an die Stelle, wo er sein Zelt gehabt hat. bei der Akazie da in der Ecke da hinten drin, da hat der also ein Zelt aufgeschlagen und hat also hier 2 Monate lang kampiert an seiner Baustelle.
Im Innern der Kapelle finden kaum 3 Leute Platz. Eine kleine Betbank, ein Opferstock, ein paar Kerzen. Sepp Haas wollte es schlicht, erklärt Albert Winkler. Keine Kränze, keine militärischen Ehrenzeichen. Eine Kupferplatte mit Gravur auf dem Altar zeigt, worauf es dem Stalingrad-Überlebenden ankam. Ein Vers aus der Apostelgeschichte. Petrus sagt über Jesus:
Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen.
Neben der Schrifttafel ein bekanntes Bild. Eine Mutter kauert barfuß im bauschigen Umhang, das Kind in ihren Armen. Kurt Reubers Stalingrad-Madonna verbreitet auch hier in dieser kleinen Kirche mitten im Wald Hoffnung auf Versöhnung und Frieden. Das Bild sei Sepp Haas wichtig gewesen, so Albert Winkler. Er versteht das.
Das, was von dem Bild ausgeht, allein die 3 Begriffe Licht, Leben, Liebe und auch diese Anmut und dieser Schutz, den da das kleine Baby da von der Mutter im Mantel da eben bekommt. Und aus dem Blickwinkel der damaligen Zeit, die Stalingrad-Madonna war was Einmaliges und irgendwas Versöhnendes, ein Friedenssymbol.
Bis zum Tod von Sepp Haas 2015 blieben die Reservisten aus Schwabhausen mit ihm in Briefkontakt, auch wenn der Erbauer der Kapelle schon 1960 ausgewandert war, nach Paraguay. Auch das bot Anlass für Spekulationen. Setzte sich Haas etwa ab? Wie viele NS-Kriegsverbrecher nach 1945? Albert Winkler glaubt das nicht.
Nachdem er das elterliche Anwesen nicht bekommen hat, ist er wahrscheinlich aus Enttäuschung und Verärgerung ausgewandert. Es hat Leute gegeben in unserer Umgebung, die meinten, der ist ausgewandert, weil er vielleicht Kriegsverbrecher war oder irgendwas. Also dümmer geht's eigentlich gar nicht mehr. Er war auch kein Militarist, er war ein einfacher Gefreiter.
Was der Reservistenverein in Schwabhausen mit der Stalingrad-Kapelle erlebt, das zeigt auch die historische Forschung zum Zweiten Weltkrieg insgesamt, erklärt der Kirchenhistoriker Christopher Speer aus München. Wenn es um Stalingrad geht, dann wird es heikel.
Es ist Stalingrad, es ist Wehrmacht, es ist Weihnachten 1942 und die große Frage, wie gehen wir damit um? Und das sorgt für Sprachlosigkeit. Auf der einen Seite haben wir das nationalsozialistische Regime, auf der anderen Seite haben wir die Menschen, die Soldaten, die dort im Kessel liegen, mit den Erfahrungen, vielleicht auch den kollektiven Familienerinnerungen. Was war das eigentlich bei uns in der Familie? Wie sind da unsere Großväter oder Urgroßväter umgegangen? Waren die in Stalingrad selber vielleicht oder auch nicht? Das sind also Erfahrungen, Kriegserfahrungen, die mit hineinspielen und in diese Sprachlosigkeit führen. In diesem Spannungsverhältnis befinden wir uns bei Kurt Reuber.
Vielleicht mit ein Grund, warum Reuber nie so bekannt wurde wie andere Gestalten der evangelischen Kirchengeschichte im Nationalsozialismus, etwa Dietrich Bonhoeffer. Ein Widerständler war Reuber nicht, sagt Christopher Speer, aber er wurde mehrfach durch die Gestapo verhört und wohl auch wegen seiner Unangepasstheit schon 1939 eingezogen, erst zum Balkanfeldzug und später nach Russland.
Also er geht nicht freiwillig, sondern wird eingezogen und weiß ganz genau, dass er eine sehr kritische Haltung gegenüber dem Regime hat, auch gegenüber Hitler. Und das sorgt dann dafür, dass er überlegt, was ist für mich der beste Weg? Und da kann er am meisten helfen, eben als Sanitäter und nicht als Soldat in anderen Diensten. Und so begleitet er dann die Truppe in verschiedenen Regionen und versucht eben das Unheil oder die Not der Soldaten zu lindern.
Hintergrund war Reubers Glaube. Aufgewachsen in einem pietistisch geprägten Elternhaus in Kassel, trat er als junger Theologe der Michaelsbruderschaft bei. Allein schon das machte den Pfarrer für die Gestapo verdächtig. Die starke Konzentration der Bruderschaft auf Christus war unvereinbar mit dem Führerprinzip, das die Nationalsozialisten bei den regimetreuen deutschen Christen etablierten.
Er ist in Abstand zu den deutschen Christen, die Michaelsbruderschaft. Viele Akteure sind in der bekennenden Kirche aktiv. Er selber steht der bekennenden Kirche auch durchaus nahe und versucht eben durch seine Arbeit, durch diese tiefe Innerlichkeit, diese tiefe Frömmigkeit, die so einen Mystik auf der einen Seite, spätpietistische Überzeugungen auf der anderen Seite, dieses zu verbinden und stark zu machen und den christlichen Glauben zu stärken. Also die Innerlichkeit ist ihm wichtig. Auch dieses mit der Zeichnung der Madonna, diese Mutter-Kind-Figur, ist etwas zutiefst Mystisches geradezu, also Marienfrömmigkeit evangelisch.
Kurt Räuber schreibt in seiner Dissertation über die Mystik in der Heiligungsfrömmigkeit der Gemeinschaftsbewegung.
Praktische Religion aufgrund echten Erkennens und persönlicher Sicht der letzten Wirklichkeit und existenzieller Glaube, der nicht neben dem Leben hergeht, sondern die ganze Existenz bis ins Innerste ergreift und das Alltagsleben zu einer Lebensheiligung verpflichtet, um mit dem eigenen Ich fertig zu werden. Das ist Weg und Ziel des großen Lebensversuches der Gemeinschaftsbewegung. Dieses eigentliche Anliegen steigert ihre Frömmigkeit zur Heilungsmystik. Und diesen Weg und dieses Ziel hat sie letztlich mit anderer Mystik gemein.
Diesen mystischen Kern des Glaubens suchte Räuber in der tiefen Spiritualität der Michaelsbruderschaft, in seiner Kunst, in der Begegnung mit anderen Menschen, als Arzt in seinen Patienten, ja sogar mitten im Krieg.
Der Krieg ist für mich ein geistiges Erlebnis, ein Abenteuer der Erfahrung, das uns in jeder Weise vertiefen kann. Oft, wenn auch selten, findet man noch Menschen. Da, in einem Bunker ein Arzt, der mir das Andachtsbuch der bekennenden Kirche zeigt. Mitten im Granatfeuer sind wir im tiefsten Gespräch. Hier, in einem verlassenen Nest, ein Leutnant, ein katholischer Architekt. Draußen geht die Exekution vor sich. Und wir sind in der Welt der Kunst und des Glaubens.
Albert Schweitzer spielt auch eine Rolle in der Geschichte von Kurt Räuber. Als väterlicher Freund, als theologisches Vorbild, vor allem mit seiner Ethik, Ehrfurcht vor dem Leben. Daneben übte vor allem der Religionswissenschaftler Friedrich Heiler großen Einfluss auf Räuber aus. Heiler, der die wissenschaftliche Etablierung der Religionswissenschaften stark vorantrieb, stand als Grenzgänger zwischen katholisch und evangelisch nicht nur für ein überkonfessionelles, freies Christentum. Er war sogar auf der Suche nach einer Synthese der Weltreligionen, nach einer neuen Menschheitsreligion. Es ist ein wichtiger Tag für Gerhard Christoph aus der Nähe von Rothenburg.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wir kommen alle an unsere Grenzen.
In der Staatlichen Bibliothek Ansbach hat er eine Ausstellung zu Kurt Räuber angestoßen, 80 Jahre nach dessen Tod, 80 Jahre nachdem er selbst, Gerhard Christoph, auf die Welt kam. Eben auch dank Kurt Räuber, der Christophs Vater aus Stalingrad nach Hause schickte. In Gerhard Christophs Lebensgeschichte schließt sich ein Kreis. Und nicht nur in seinem Leben. Manche Ausstellungsbesucher tragen Uniform. Es sind Vertreter von Soldaten- und Reservistenverbänden darunter oder vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Viele haben eine lebensgeschichtliche Verbindung mit Stalingrad. Die Madonna spricht auf ihre Weise zu allen.
Eine unheimlich organische Zeichnung, die fast schon wie ein Schneckenhaus läuft.
Es erinnert natürlich an die schlimmen Ereignisse in Stalingrad und dass es für ihn halt vielleicht doch eine gewisse Hoffnung gab. Trotz Gräuel, die er erlebt hat, hat ihm die Madonna vielleicht Kraft und Stärke gegeben.
Heute hat sie, glaube ich, schon diese Botschaft der Versöhnung.
Ja, da gibt es den Begriff, Maria reiht den Mantel aus, bietet allen Schutz und Geborgenheit.
An der Stirnseite des Raumes eine lebensgroße Holzplastik, geschnitzt in Oberammergau, eine Nachbildung der Zeichnung, die normalerweise in einer Kapelle in Niedergeilenbach steht, im Saarland. Für die Ausstellung haben die Niedergeilenbacher sie extra mitgebracht.
Wir sind ein Dorf, das direkt an der Grenze, an der deutsch-französischen Grenze liegt, einen Kilometer weg. Sie wissen, Frankreich, Deutschland, jahrhundertelang Feinde. Mittlerweile sind wir aber Freunde, gut nachbarliche Beziehungen. Und die Stalingrad-Madonna ist so ein sichtbarer Ausdruck für diese Freundschaft, für diesen Frieden zwischen den beiden ehemals verfeindeten Völkern.
An Stelen entlang des Auditoriums hängen Repliken von Räubers ausdrucksstarken Kohlezeichnungen. Porträts von russischen Zivilisten. Frauen, Greise, Kinder. Es sind eindringliche Bilder auf Augenhöhe, die von Respekt vor den Porträtierten zeugen. Und auch vom Vertrauen der Abgebildeten gegenüber dem Künstler.
Die Botschaft von Kurt Räuber ist für mich ganz, ganz wichtig. Er hat ja einen Satz geprägt. Frieden fängt damit an, indem ich die Friedenswidrigkeit in meinem persönlichen aufhebe. Das heißt also, wenn ich in meinem persönlichen Frieden habe, dann kann ich den nach außen tragen. Und ich glaube, dieses Bild von der Madonna von Stalingrad zeigt das so deutlich, weil er hatte, so denke ich, den inneren Frieden in ganz schweren Zeiten.
Kurt Räuber begegnete Menschen, nicht Feinden. Als solchen Arzt war er auch für die Behandlung der russischen Zivilbevölkerung zuständig. In einem Brief an seinen spirituellen Mentor in der Michaelsbruderschaft, Karl Bernhard Ritter, schreibt er:
Dauernd bin ich zu Pferd, im Schlitten oder Wagen auf unserem ganzen Frontabschnitt unterwegs. Wie oft in Todesnähe und immer bewahrt. Auch um das namenlose Elend der Zivilisten muss man sich ärztlich kümmern.
Räuber macht keinen Unterschied, sieht nur das Leben, das es zu schützen gilt, wie er es von Albert Schweitzer gelernt hatte. Ob er sie bei einem dieser Einsätze mit eigenen Augen gesehen hat, die Mutter, die im Kriegsgetümmel ihr Kind schützend unter dem Mantel birgt? In einem Brief schreibt Räuber:
Dass hier Kinder noch leben und auf dem Weg zum Leben sind. Zu einem Leben, das scheinbar nichts mehr zu bieten hat. Und die einsamen, übrig gebliebenen Mütter in unserem Kampfgebiet bangen liebend und geängstigt um ihre Kinder, wie alle Kreatur um ihre Jungen.
Im Jahr nach der Stalingrad-Madonna griff Kurt Räuber in russischer Gefangenschaft noch einmal zur Zeichenkohle und schuf die weniger bekannte Gefangenen-Madonna. Im Vergleich zur Stalingrad-Madonna scheint diese Mutter Gottes um Jahrzehnte gealtert. Tiefe Falten durchziehen ihr Gesicht, dunkle Schatten unter Augen, die angstvoll geweitet sind, den schwarzen Umhang straff um die Schultern. 1944 starb der Arzt, Pfarrer und Künstler in Gefangenschaft mit nur 38 Jahren.
Die Mutter mit weitem, dunklem Umhang hält ihr Kind schützend in den Armen unter ihrem Mantel, ganz dicht bei sich, die Gesichter von Mutter und Kind einander zugewandt, Stirn an Stirn, gerahmt von den Worten Licht, Leben, Liebe.
Jeder berühmte oder wichtige Wallfahrtsort hat irgendein Gnadenbild. Die Mutter Gottes von Altötting, die Mutter Gottes von Lourdes und dann die Fatima Madonna. Das sind alles feste Begriffe. Und deswegen ist es auch so schön, dass hier die Stalingrad-Madonna weltweit auch eben so eine Bedeutung bekommen hat. Und wenn man sich überlegt, auch unsere damaligen Feinde und Gegner, die verehren also auch irgendwo die Stalingrad-Madonna oder finden das irgendwo schön, dass es sowas gibt oder dass es damals geschaffen worden ist.
Zurück bei Albert Winkler in der Stalingrad-Kapelle nahe Schwabhausen. Gerade ihm als ehemaligem Soldaten ist dieser Ort wichtig, sagt er.
Weil ich nichts schlimmer finde, als wenn Menschen auf Menschen schießen müssen. Und ich war auch während meiner Dienstzeit im Innersten eher Pazifist als wir Militarist.
Bei seinem heutigen Besuch hat Albert Winkler einiges vorzubereiten, denn bald feiern sie hier im Wald eine Friedensandacht. Wie immer wird dabei auch ein spezielles Gebet gesprochen, das Winkler zusammen mit dem Pfarrer geschrieben hat.
Lass uns Versöhnung finden mit unseren einstigen Gegnern. O Mutter Gottes von Stalingrad, unsere Hoffnung ruht auf dir. Wir bitten dich um Frieden bei uns und in aller Welt, zu dem auch wir stets beitragen wollen.
Kopien ihres Gebets haben die Reservisten aus Schwabhausen nach Beginn des russischen Angriffskrieges an Kirchengemeinden in der Ukraine geschickt und nach Russland, nach Wolgograd und Moskau und nach St. Petersburg.
Ich weiß, dass es in Wolgograd ist, dass es übersetzt worden ist. Ich weiß, dass es in St. Petersburg ist und in Coventry, in Berlin, in Mainz, in Kassel, überall, ist eigentlich hier von dem kleinen Ort und von unserer kleinen Soldatenreservistenkameradschaft Schwabhausen. Ja, ist da ein kleiner Beitrag zum Frieden rausgegangen.
Noch einmal auf der Terrasse von Gerhard Christoph nahe Rothenburg. Der 80-jährige Herr schiebt seinen Rollator in Reichweite. Das Aufstehen fällt ihm schwer. Die Knie sind kaputt. Früher war Gerhard Christoph beim Bundesgrenzschutz, wollte einstehen für die Idee einer wehrhaften Demokratie, zur Not auch mit der Waffe in der Hand.
Im Gymnasium wurden wir in unserer Klasse angehalten, als erste Generation nach dieser Riesenkatastrophe des Zweiten Weltkrieges eine funktionierende Demokratie aufzubauen und vor allem aber auch zu verteidigen. Eine Demokratie muss wehrhaft sein. Deshalb bin ich überzeugt, durch unsere Lehrer auch, als junger Mensch mit 21 Jahren freiwillig zum Bundesgrenzschutz.
Bei Zwischenfällen und Schusswechseln an der innerdeutschen Grenze hat Gerhard Christoph Kameraden verloren. Umso wichtiger ist es ihm heute, auf die Geschichte von Kurt Räuber und seiner Stalingrad-Madonna mit ihrer Botschaft aufmerksam zu machen.
Die Botschaft einfach, Frieden zu halten unter den Völkern. Und da ist die Ukraine das Paradebeispiel. Ich kann keine Nachrichten mehr schauen, weil alle diese Orte, 16. Panzerdivision, eben die Orte auch meines Vaters und von Kurt Räuber sind. Und das sind jetzt wiederum Orte, wo gekämpft wird von russischen Soldaten. Und ich sage jetzt mal, pessimistisch hat niemand was dazugelernt.
Licht, Leben, Liebe. Vor 80 Jahren starb der Künstler der Stalingrad-Madonna, Kurt Räuber. In der Reihe Religion, die Dokumentation, hörten Sie eine Sendung von Friederike Wede. Redaktion Matthias Morgenroth, Regie Sabine Kienhöfer. Sie finden die Sendung als Podcast in der ARD-Audiothek.